Jubiläum hier bei Kreisab. Willkommen zur 50. Ausgabe unseres Handball-Talks und wir haben heute mal wieder die geballte Kompetenz in die Sendung eingeladen. Es ist viel passiert in den letzten 7 Tagen, vor allem in der DKB Handball-Bundesliga und darüber gilt es natürlich zu sprechen mit Stammgast Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln.
Schöne Grüße auf die andere Rheinseite.
Ja, danke sehr. Ich wohne zwar in der Wupper, aber macht nichts. Und Sport1-Kommentator Markus Götz ist dabei. Hallo nach München.
Ja, ich freue mich auch, fühle mich geehrt, beim Jubiläum dabei zu sein und weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, auf welcher Rheinseite München liegt. Lass mich kurz überlegen. Also auf der rechten Seite. Und wo sitzt du?
Ich auch. Ich muss allerdings dazu sagen, mein Erdkundelehrer hätte mich früher umgebracht, wenn ich gesagt hätte,
ja, links und rechts. Ja, östlich vom Rhein, ist schon klar.
Gut, dann lass uns ein bisschen über Handball sprechen. Es war ja durchaus was Interessantes unter der Woche los, zumindest letzte Woche gab es ja das Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen. Da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ich war an dem Abend in Hannover, um das dortige Spiel gegen den BHC zu kommentieren. Dann ging ich in Richtung Pressekonferenz. Da führte Flensburg. 15 Minuten später gucke ich, Sieg der Löwen. Was war los? Ich hatte irgendwie den Eindruck, als ich mir die Wiederholung nochmal angesehen habe, dass man in Flensburg das erste Mal so richtig Steffen Weinhold vermisst hat. Stimmt das?
Ja, den vermisst man auf jeden Fall. Also zum einen, weil Johann Jakobsson, den man für ihn geholt hat, überhaupt nicht zündet bis hierhin. Aber ganz grundsätzlich hätten die Flensburger das Spiel auch ohne Weinhold gewinnen können. Also das haben sie ganz schön verdattelt und das wussten die auch nach dem Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Lubo Franjes unglaublich schwierig war, diese Niederlage zu akzeptieren. Die war echt nicht nötig. Die Löwen waren alles andere als grandios an diesem Abend. Die haben ganz schön cool gespielt dann in den entscheidenden Situationen. Aber Flensburg zu viele Fehler gemacht. Sie waren in den ersten 20 Minuten klar besser. Haben dann den schönen Vorsprung verdattelt bis zur Pause. Waren dann wieder zu Beginn der zweiten Hälfte klar besser. Haben es wieder aus der Hand gegeben und dann muss man halt einen Mann nochmal herausstellen und das ist Niklas Landin. Der hat unfassbare Dinger gehalten. Also wirklich vollkommen offene Würfe von 6 Meter in Reihe und Matthias Andersson konnte da einfach nicht mithalten an diesem Abend und das war dann entscheidend.
Christian, fehlt da ein bisschen das Vertrauen noch in Kevin Möller, denn wenn man überlegt, Sören Rasmussen, ich erinnere mich da an das Champions League Final Four vor allem, da hat er im Halbfinale ja dann mit den Ausschlag gegeben, scheint da bei Kevin Möller noch nicht so das Vertrauen da zu sein, auch von Seiten von Lubomir Franjes.
Ja, das mag so sein. Man muss natürlich auch sagen, dass von der Erfahrung her beide Spieler ganz unterschiedlich sind. Sören Rasmussen war doch schon ein gestandener Keeper, wo Franjes ganz genau wusste, was er von ihm zu erwarten hat. Von daher, ja, mag ein wenig fehlendes Vertrauen gewesen sein, aber gerade im Tor ist es ja auch immer so, dann hofft man wieder, dass ein Torhüter die Hand an den Ball bekommt und weiß dann, wenn er das einmal schafft, dann hält er die nächsten 3, 4 Bälle auch und manchmal ist es halt so eine zögerliche Entscheidung, dass man halt immer wieder hofft, dass ein Andersson wieder in die Spur zurückfindet.
Götzi, hat dich das überrascht, dass die Flensburger in dem Spiel halt auch irgendwie vom Kopf her dann anscheinend nicht richtig da waren? Denn wenn man sieht, die hatten vorher eine lange Erfolgsserie gestartet und man hatte auch in der Liga so den Eindruck, die rollen das Feld so langsam aber sicher von hinten auf.
Das waren sie ja eigentlich. Die waren vom Kopf her da. Die haben richtig guten Handball gespielt. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Spiel über 60 Minuten. Was in diesen entscheidenden Momenten passiert ist, ist für mich einfach erklärt. Es war wirklich der Unterschied auf der Torhüterposition. Und okay, den wollen wir auch nicht ganz verschweigen, was Andi Schmid, du weißt, dass ich sein Spiel ganz gerne angucke, was Andi Schmid für furztrockene Würfe rausgeschraubt hat in der zweiten Hälfte. Ich glaube, 8 oder 9 Netze gemacht. Das war schon auch ziemlich geil. Da konnte dann halt Mohrensen nicht mithalten. Aber nochmal, Flensburg hat ein gutes Spiel gemacht. Die waren eigentlich bereit. Und übrigens, ganz witzig, dass du Sören Rasmussen ansprichst. Ich habe auch ein paar Mal an Rasmussen gedacht während dieses Spiels. Wir haben auch, glaube ich, drüber gesprochen, Daniel, Stefan und ich. Der hätte gut getan, absolut. Andersson war mit der überragende Keeper in den letzten Jahren. Aber ich kann mich an einige wichtige Spiele erinnern, in denen Rasmussen sehr solide Andersson entlastet hat, wenn der mal ein kurzes Päuschen gebraucht hat. Und offenbar ist das Vertrauen, wie ihr schon gesagt habt, in Möller noch nicht so da. Der hätte gut getan, absolut, Rasmussen.
Wo geht denn dann der Weg der Flensburger hin? 16-6 Punkte sind es jetzt, 2 Punkte hinter Frisch auf Göppingen, wobei die auch einen Spielplan hatten, der denen entgegengekommen ist bislang. Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen mit 4 Minuspunkten. Muss man jetzt aus Flensburger Sicht dann, obwohl es ja noch eine ganz lange Saison ist, ich weiß das, befürchten, dass der Meisterschaftszug dann frühzeitig abfährt, denn mir macht es ein bisschen so den Eindruck, als würden Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen nicht mehr viele Punkte abgeben.
Also Obacht, hast du gesehen, was da gegen Lemgo passiert ist?
Ja, das habe ich gesehen. Das war auch relativ überraschend.
Das für mich auch. Ich konnte gar nicht glauben, was ich da gelesen habe. Also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe in der Tat nur das Ergebnis gelesen und den Spielbericht. Nee. Also ich glaube schon, dass der eine oder andere Punkt noch abgegeben wird. Bei Kiel bin ich mir nicht sicher, bei den Löwen leider schon. Was Flensburg betrifft, und das sage ich jetzt definitiv nicht erst seit den Eindrücken vom vergangenen Mittwoch, ich finde, da muss man schon ein bisschen Realität walten lassen. Die haben sich nicht verbessert im Vergleich zur vergangenen Saison, was das Personal betrifft. Sie haben gestandene Leute verloren, sie haben talentierte Leute dazugeholt. Das kann man doch jetzt nicht erwarten, dass die dann mindestens das Niveau halten oder sich noch verbessern. Insofern, meiner Meinung nach, wäre ein dritter Platz für Flensburg in dieser Saison ein Erfolg. Und ich habe es schon die ganze Zeit gesagt, für mich sind die Löwen und die Kieler ein Stück voraus. Und ich denke auch, ja leider, weil wir wollen ja Spannung eigentlich haben, ich denke auch, dass die Kieler den Löwen noch mal ein Stück voraus sein werden am Ende der Saison.
Christian, würdest du da Markus zustimmen, was das angeht?
Ja, also ich glaube, gerade was die Belastung angeht, werden wir noch einige Punktverluste auch der Top-Teams irgendwie sehen. Man darf ja nicht vergessen, es kommt die Champions League, es kommen die Weltmeisterschaft in Katar, über die wir nachher noch ein bisschen sprechen werden. Das alles geht natürlich zulasten auch der Top-Spieler und von daher glaube ich auch, dass da immer noch Punkte weggelassen werden und da sollte man jetzt noch nicht darüber nachdenken, dass es wieder am Ende auf diese Scheibenschießen hinausläuft wie letzte Saison.
Auch was den Kader angeht, wie Markus das gerade angesprochen hat, würdest du da sagen, ja, das stimmt, Qualität in Flensburg ist deutlich schlechter geworden, also nicht deutlich schlechter geworden, aber wenn man sieht, Rasmussen im Tor weg, dafür ist Möller gekommen, Jakobsen für Weinhold und am Kreis hat man mit Knutzen auch einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren. Das ist nicht mehr die Qualität, die man letzte Saison da noch hatte in Flensburg.
Das ist mit Sicherheit richtig, zumal Weinhold und Jakobsen halt ein komplett unterschiedlicher Spielertyp sind. Da fehlt den Flensburger noch einfach so eine taktische Variante, weil sich Jakobsen und Lahndorf zu sehr ähneln im Gegensatz zu Weinhold. Also das ist ja auch leichter ausrechenbar geworden.
Welche Alternativen hat denn dann Lubomir Franis dann in den nächsten Wochen, Götzi, aus deiner Sicht, was das angeht? Denn er kann ja jetzt nicht noch ein paar neue Spieler dazu holen. Er muss ja mit dem Personal arbeiten, was ihm zur Verfügung steht.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du da eine Kulisse malst, was die Flensburger betrifft, also die ich zumindest nicht teile. Es war alles okay in Flensburg. 16 zu 6 Punkte ist doch okay. Wir haben verloren gegen Magdeburg, gegen Kiel und gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das sind doch drei Mannschaften, gegen die man verlieren kann. Kiel und Magdeburg sogar auswärts. Das Ding gegen die Löwen war wahrscheinlich so nicht eingeplant. Und wir haben es ja auch gerade besprochen. Aus irgendwelchen Gründen ist das schiefgegangen, obwohl sie über 60 Minuten die bessere Mannschaft waren. Nochmal, ich bin der Meinung, dass die Flensburger da, wo sie jetzt stehen, auch hingehören. Insofern ist doch alles in Ordnung. Und das Potenzial in Flensburg liegt in diesen jungen Leuten, von denen ich glaube, dass kaum einer die Jungs besser nach vorne bringen kann und entwickeln kann als Lubo Franjes. Das ist das Potenzial in Flensburg. Und ob jeder dann die Erwartungen erfüllt von diesen Jungen, das werden wir sehen. Und dann möglicherweise gibt es dann auch entsprechend immer mal wieder die ein oder andere personelle Veränderung. Aber ich denke, das ist die Perspektive von Flensburg im Moment.
Ich glaube, man kann da auch optimistisch sein. Ich wollte jetzt nicht zu schwarz malen, da muss ich ganz ehrlich zugeben, aber bei Johan Jakobsen, das ist der Einzige, bei dem ich ein bisschen kritisch bin. Ich glaube nicht, dass der das Potenzial hat, ein absoluter Spitzenspieler bei einem Top-Team in der Bundesliga oder in Europa zu werden, aber das ist nur meine persönliche Meinung, kann sich ja jeder sein eigenes Bild von machen. Wir wollen gleich noch über die anderen Teams in der Handball-Bundesliga sprechen, nicht nur über dieses Top-Spiel, das letzte Woche stattgefunden hat, sondern es gibt einige Clubs, ja, die mit überraschenden Ergebnissen aufwarten, so kann man es, glaube ich, formulieren. Und es gibt noch eine Hiobsbotschaft, was die kommende Weltmeisterschaft in Katar angeht. Das soll auch Thema sein hier bei Kreisab. Christian Stein von Handball World und Markus Götz von Sport 1 sind in der Jubiläumsausgabe von Kreisab nach wie vor meine Gäste und wir wollen ein wenig sprechen, nachdem wir eben schon über das Topspiel geredet haben zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar-Löwen, über die anderen Ergebnisse, die wir so geliefert bekommen, Woche für Woche in der DKB Handball-Bundesliga. Götzi, wenn du dann immer so guckst, du sitzt ja meistens dann irgendwo in der Halle und am Ende wirfst du einen Blick auf die Ergebnisse, schüttelst du da auch häufiger mit dem Kopf?
Na klar, aber nicht nur, wenn ich in irgendeiner Halle sitze, sondern selbiges mache ich natürlich auch von zu Hause aus, was übrigens häufiger passiert. Ich bin ja jetzt nicht 3, 4, 5 Mal die Woche in der Halle. Logisch. Und ich werde es so machen wie ihr wahrscheinlich. Ich sitze meistens an meinem iPhone, mache die Handball-World-App auf. Das ist meine erste Handball-App. Das ist definitiv hier nicht geschmeichelt, sondern das ist die Wahrheit. und gucke, was da los ist. Und ich habe genau wie ihr zu jedem Spiel meine Gedanken, meine Erwartungen und die werden nicht immer erfüllt.
Was schockiert dich denn bisher am meisten?
Schockieren?
Ja.
Schockieren tut mich maximal, dass Baling eigentlich schon super gespielt hat, 11 Punkte hat und man kann absolut nicht davon reden, dass sie schon im sicheren Hafen sind. Das schockiert mich. Das mit den 4 Absteigern, Leute, ich glaube, das wird ganz brutal in dieser Saison. Das wird, also da ist für mich noch überhaupt nicht absehbar, was da unten passiert. Mannschaften punkten, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so punkten. Andere punkten weniger. Dann ist aber Lemgo plötzlich in der Lage, so ein Spiel zu machen, wie das jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich glaube, da passieren noch ganz verrückte Sachen.
Erlangen, schocken die dich ein bisschen positiv? 10 Punkte, hätte ich nicht gedacht.
Also die schocken mich nicht, sondern die überraschen mich. Machen sie echt gut. Ja? Hab die Erlanger noch nicht gesehen im Bild, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Jetzt haben wir aber, wenn ich es richtig gesehen habe, die Erlanger ins Programm genommen. Und zwar am 17.12. werden wir, also das ist jetzt keine definitive Meldung, das ist das, was ich jetzt gehört habe. Hoffentlich mache ich jetzt nichts Falsches, um Gottes Willen. Ich glaube, dass wir Erlangen gegen Berlin übertragen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Mhm. Dann wäre ich natürlich sehr gespannt, was ich da zu sehen bekomme.
Ja, ich auch. Ich habe die Erlangen natürlich in dieser Saison auch noch nicht gesehen, werde wahrscheinlich Anfang Dezember in Erlangen sein, wenn es dann gegen Bietigheim geht. Ein absolutes Schlüsselduell auch im Kampf um den Klassenerhalt. Wie würdest du die Lage da aktuell unten sehen, Christian? Das ist schon sehr immens. Also Baling, auch der Bergische HC, müsste man bei beiden sagen, bisher absolut solide die Saison, aber auch nur 3 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt.
Ja, du hast gesagt, 3 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Es ist halt sehr, sehr unübersichtlich, dadurch, dass wir 19 Mannschaften haben. Wetzlar zum Beispiel hat erst 11 Spiele gemacht, Lemgo auch erst. Friesenheim auch, Erlangen dagegen schon 14 Partien absolviert. Das ist alles so ein bisschen sehr unordentlich in dieser Saison. Bietigheim hat jetzt nachgerüstet mit 2 internationalen Stars und Erlangen hatte während der Saison schon erfolgreich nachgerüstet. Und bei Wetzlar soll es ja auch nochmal personelle Veränderungen geben. Also von daher ist das alles immer so eine Sache, wie das dann letztendlich sein wird. Ich glaube, dass diese 20-Punkte-Regel, die man sonst hat, hatte, dass sie dies Jahr nicht ausreichen wird. Und von daher werden wir sehen, wie viele Mannschaften am Ende da unten reinrutschen. Also das wird auf jeden Fall auch im Tabellenkeller eine sehr, sehr spannende Sache. Und da kann man natürlich mal hoffen, dass so der ein oder andere Abstiegsschlager dann auch mal ein Thema für Sport 1 werden wird.
Scheint ja dann so zu sein, wenn man zumindest Erlangen dann überträgt. Also die Füchse Berlin werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, um Gottes Willen. Aber ja, Götzi, das ist doch genau das, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir in der Handball-Bundesliga Woche für Woche Spiele haben, wo wir vorher keine Ahnung haben, wer da am Ende das Spiel gewinnt.
Finde ich gut. Ich hoffe natürlich, dass sich dann auch im Endergebnis entsprechend bemerkbar macht. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich will einfach mal wieder einen anderen deutschen Meister. Ich stehe dazu, auch wenn die mich hatten dafür in Kiel. Ich weiß natürlich, dass sie das super machen da oben und ich habe allergrößten Respekt vor der Arbeit von Alfred Gislason und ich habe gegen nichts und niemanden was da oben. Aber ich glaube, dass unsere Sportart nicht die Situation braucht, dass ein Club 10-mal in 11 Jahren Meister wird. Und genau das hatten wir zuletzt. Und ich hoffe, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Und bei aller Freude über die Spannung insgesamt in der Liga habe ich da nach wie vor so meine Bedenken.
Du hattest eben im ersten Take nämlich so vom Gefühl her geäußert, dass es doch wieder Kiel wird.
Ja, da bleibe ich auch dabei. Also es spricht ja auch ziemlich viel für den THW, oder? Wenn du dir das mal anguckst, wer da rumläuft. Und wenn man vor allen Dingen sieht, wie die sich immer mehr stabilisieren, dann muss man ja auch mal ganz realistisch sein. Wenn da dieser Lange aus Mannheim da noch dazukommt nächste Saison, dann wird mein Gefühl wahrscheinlich nicht wesentlich anders sein.
Und man muss auch dazu sagen, 10 Siege in Folge jetzt, Christian, das ist erschreckend ein bisschen für die Konkurrenz, weil man merkt, trotz Palmason, der nicht dabei war, trotz Jicher, der nicht dabei war, sind die in der Lage, auch so wichtige Spiele wie bei den Rhein-Neckar-Löwen dann zu gewinnen. Das ist ein bisschen beängstigend, will ich nicht sagen, aber man kann ja fast schon froh sein, dass sie am Saisonanfang da in Lemgo verloren haben.
Ja, so muss man das sehen. Also der THW kommt jetzt immer mehr ins Rollen. Es zeigt sich, dass man halt solche Schlüsselspieler wirklich ersetzen kann, jetzt schon zu dieser Phase. Und ja, da darf man gespannt sein, aber man muss halt auch abwarten. Also der THW hat dann einige Spieler auch bei den Großturnieren gut, die Isländer nicht wahrscheinlich, aber das wird sich da vielleicht auch noch bemerkbar machen. Das darf man nicht außer Acht lassen.
Wo du das Thema jetzt gerade schon ein bisschen anschneidest, da müssen wir auch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Katar. Für Journalisten, glaube ich, eine super Veranstaltung. Alles in einem Ort, kurze Wege. Tolle Temperaturen sind auch garantiert, aber es gab da Meldungen, Bahrain hat zum Beispiel zurückgezogen, es gab noch weitere Länder, die nicht teilnehmen werden. Christian, kannst du mal kurz zusammenfassen, was da genau los war für alle, die es nicht mitbekommen haben?
Ja, also wir wurden ein bisschen, also es gab letzte Woche schon so ein paar Gerüchte, daraufhin haben wir uns natürlich auch umgehört und dann ging es halt Schlag auf Schlag. Erst wurde die Meldung vom Bahrain offiziell. Einen Tag später gab es dann auch die Meldung, dass die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verzichten. Das heißt, die Weltmeisterschaft wird im Moment nur mit 22 Mannschaften ausgetragen. Die IAF wird aber dann Ende des Monats zwei Nachrücker benennen. Wer das sein wird, darüber kann man jetzt trefflich spekulieren. Aus Asien glaube ich persönlich, dass es maximal Korea sein wird, weil die nachfolgenden Nationen wie Saudi-Arabien, Kuwait ja jetzt auch nicht alle in politischer Harmonie mit dem Katar gerade leben. Also von daher glaube ich, dass aus Asien maximal Korea nachrücken wird. Und dann ist natürlich die Frage, an wen vergibt die IAF noch einen zusätzlichen Platz? Das könnte Europa sein. Dann wäre es vielleicht wieder eine Hoffnung an die Isländer. Das könnte aber auch sein, dass man sich wie gegen Deutschland überlegt, das beste Team, was bei der letzten WM war, zu nehmen. Und dann wären es auf einmal die Ungarn. Also wir müssen mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann wird man das sehen.
Ja, Götzi, was waren denn deine Gedanken, als du davon gehört hast? Das kann ja nicht gut sein für den Handball.
Ja, genau die. Ich kenne keine genauen Hintergründe. Ich habe auch nur gelesen über politische Hintergründe wird gesprochen. Das ist ja dann schon bekannt, dass es da gewisse Spannungen gibt zwischen Katar und verschiedenen Nachbarländern. Details kenne ich nicht. Ganz schlecht. Überall, wo eine sportliche Verwässerung stattfindet, ist es für mich ein Problem. Ich hatte schon ein Problem mit der deutschen Nominierung für dieses Turnier. Ich habe 0,0 Bock, mich als Miesmacher bezeichnen zu lassen, wie das ja geschehen ist in Richtung der Leute, die gesagt haben, Leute, so ganz gut fühlt sich das nicht an. Es ist okay, wir sind dabei. Wir sollten das Beste draus machen, aber nochmal, für mich zählt der sportliche Wettbewerb und dazu gehört eine saubere sportliche Qualifikation. Und überall, wo das nicht passiert, habe ich Bauchschmerzen. Und das gilt natürlich auch für die angesprochenen Fälle Bahrain und Vereinigte Arabische Emirate.
Nimmt dir das ein bisschen den Spaß an der Veranstaltung?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe da ganz viele Fragezeichen auf meinen Zetteln stehen, was dieses Turnier betrifft. Echt, also ich meine, du hast ja vorhin fast schon geschwärmt von den kurzen Wegen und was weiß ich was alles. Ich habe 0,0 Ahnung, was uns da erwartet. Ich bin jemand, der vor allen Dingen auch die Atmosphäre genießt. Normalerweise bei so einem Turnier viele Fans aus vielen Nationen. Im Idealfall findet das Turnier in einem Land statt, wo Handball Tradition hat, wo Handball eine gewisse Masse bewegt, wo Handball emotionalisiert. Kannst du mir sagen, ob das alles stattfinden wird bei der kommenden Weltmeisterschaft in Katar? Ich habe da so meine Zweifel, deswegen ich lasse das alles auf mich zukommen und werde dann mir das natürlich genau wie ihr angucken.
Ja, Christian, das sind jetzt Punkte, die Markus da angesprochen hat, die man in Katar eher schwer transportieren kann, wenn man da so eine Weltmeisterschaft austrägt. Eben diese Emotionalität, es werden ja auch weniger Zuschauer in den Hallen sein, das muss man ja auch klipp und klar so sagen.
Ja, das wird vermutlich so sein, weil die Anreisekosten ja schon erheblich sind und es gehört ja auch ein gewisser Organisationsaufwand einfach dazu, sich die Visa zu besorgen. Und von daher glaube ich auch, dass nicht sonderlich viele Schlachtenbummler aus Europa dahin fahren werden. Die Kataris selber kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwelche Spiele großartig besuchen, die nicht ihre Nationalmannschaft betreffen. Das ist aber bei anderen Ländern auch so. Auch in Serbien war es so letztendlich, dass hauptsächlich die Spiele ausverkauft waren, wo dann die eigene Nationalmannschaft gespielt hat oder halt eine Nationalmannschaft, die jetzt aus einem Nachbarland war, wie Mazedonien. Aber ansonsten, dass praktisch jedes Spiel ausverkauft ist, das gibt es, glaube ich, wirklich nur, wenn man so eine WM dann in Deutschland ausrichtet.
Es wäre zumindest schön, wenn diese politischen Probleme irgendwann behoben würden, abseits des Sports, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn solche Geschichten möchten wir ja eigentlich nicht. Und da kann man nur appellieren an alle Leute, die dort die Entscheidungen treffen, vielleicht mal ein bisschen rationaler zu entscheiden und ein bisschen weniger emotional. Ja, wir haben noch ein bisschen was an Themen. Götz, ich danke dir auf jeden Fall, dass du schon mit dabei gewesen bist und dir die Zeit genommen hast. Christian bleibt noch ein bisschen in der Leitung und gleich geht es dann um die Champions League bei den Frauen. Da wollen wir auch noch drüber sprechen, denn der THC und der HC Leipzig waren mal wieder im Einsatz am Wochenende. Markus Götz von Sport 1 haben wir eben schon verabschiedet, denn er hatte schon den nächsten wichtigen Termin. Christian Stein von Handball World ist aber immer noch bei mir und wir wollen einen Blick werfen in die Champions League der Frauen. Da waren die beiden deutschen Vertreter am Wochenende wieder im Einsatz. Der HC Leipzig erfolgreich, so wie es zu erwarten war, bei Hypo Niederösterreich mit 24-18 gewonnen. Und jetzt haben die Leipzigerinnen insgesamt 6 Punkte bereits auf dem Konto, werden aber natürlich davon bisher nur 2 mitnehmen können, denn die beiden Punkte, beziehungsweise besser gesagt die beiden Siege gegen Hypo Niederösterreich, werden dann nicht mehr auf dem Konto in der Hauptrunde aufgelistet sein. Die werden nämlich ausscheiden, alles andere wäre eine Sensation. Rein rechnerisch könnten sie noch weiterkommen, aber das wird nicht passieren. Ja, Christian, die Situation ist im Prinzip so eingetreten, wie wir das zuletzt besprochen haben in der Gruppe A.
Ja, die Gruppe A hat sich so entwickelt, wie wir das erwartet haben. Vielleicht ein bisschen überraschend das Ergebnis von Ljubljana und Volgograd, so dieser knappe Auswärtssieg. Gerade mit dem Hintergrund von dem Unentschieden, was Volgograd bei Hypo hatte. Aber ansonsten, ja, es bringt den HC Leipzig natürlich in eine komfortable Situation. Man spielt letztendlich noch zu Hause gegen Volgograd und reist dann nach Ljubljana. Und da hat man natürlich wirklich sehr, sehr gute Chancen, Gruppensieger zu werden.
Man hat auch Chancen, sogar beide Spiele zu gewinnen. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Also nicht nur Gruppenerster zu werden, sondern da jetzt mit 10 Punkten aus der Gruppe rauszugehen.
Ja, das wäre ja auch wichtig, denn die Punkte werden in die Hauptrunde übernommen. Also gerade aus diesen Spielen dann gegen Volgograd und Ljubljana. Und gut, das wäre natürlich schon ein dickes Pfund, wenn man da mit 2 Minuspunkten nur in die nächste Runde startet. Und dann hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, auch dann ins Viertelfinale zu kommen.
Wenn man sieht, wie sie bislang auftritt, Karolina Kuttlertsch, auch gerade in der Champions League derzeit Führende in der Torschützenliste mit 29 Treffern, muss man sagen, das ist vielleicht nach dem Abgang von Alexandrina Barbosa da beim Thüringer HC im Sommer die beste Spielerin in der Bundesliga?
Ja, mit Sicherheit ist Karolina Kuttlertsch eine der besten Spielerinnen, die Liga so zu bieten hat. Ich glaube, das Studium hat sich jetzt auch so ein bisschen weggefallen von der Belastung her und von daher scheint sie da vielleicht auch ein bisschen freier zu sein. Sie ist, sie spielt wirklich eine sehr, sehr herausragende Saison beim HCL im Moment. Also gerade ich habe das Hinspiel von Leipzig gegen Hypo gesehen gehabt und was sie da gezeigt hat, sie nimmt sich halt auch viele Würfe. Natürlich ist sie eine Rückraumspielerin, die jetzt nicht über eine 80% Trefferquote verfügt.
Aber über eine relativ hohe, das muss man ja sagen, sonst wäre sie nicht so erfolgreich. Und man merkt auch, du hast es gerade gesagt, sie spielt ein bisschen befreiter auf als in den letzten Jahren. Das tut natürlich auch den Leistungen ihrer Mannschaft relativ gut, beziehungsweise auch den Ergebnissen. Nicht ganz so gut lief es für den Thüringer HC. Allerdings muss man dazu sagen, bei Budućnost Podgorica kann man durchaus mal verlieren. Allerdings 14-23 ist dann im Endresultat vielleicht doch ein bisschen zu hoch.
Ja, 14-23, aber letztendlich mag sich das ein bisschen platt anhören. Es ist scheißegal, wie man dann verliert. Wichtig ist für den THC die Meisterschaft und hier in dem Wettbewerb das Spiel gegen Podravka Vegeta, dass man dann in die nächste Runde kommt. Budućnost und Skopje sind einfach die Mannschaften, die in dieser Turnierhälfte praktisch die stärksten sind. Und für den THC geht es erstmal darum, die Hauptrunde zu erreichen. Und in der Hauptrunde geht es dann ja gegen die Gruppe A. Und dann Volgograd, Krim und Leipzig, das sind die Gegner, auf die sich der THC besonders vorbereiten wird.
Und wenn die Meisterschaft dann das Ziel ist, beziehungsweise vielleicht dann auch das Double sogar, eventuell ist es gar nicht so schlecht, wenn man dann nicht das Viertelfinale erreicht. Muss man mal sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht, wie viele Punkte man noch mitnehmen kann. Vielleicht gelingt ja auch noch ein Heimsieg gegen Vardar Skopje. Könnte ja durchaus der Fall sein. Das hat ja in der vergangenen Saison auch geklappt. Also gehen wir weiter zum nächsten Wettbewerb, der bei den Frauen in den vergangenen Tagen auf dem Programm stand. Das war der DHB-Pokal und dort gab es insgesamt 8 Partien und wir haben 7 Bundesligisten und einen Zweitligisten, nämlich Union Halle-Neustadt, die im Viertelfinale mit dabei sein werden. Ein Spiel, das hat besonders für jede Menge Spannung und Aufsehen gesorgt, das war das Duell zwischen den Füchsen aus Berlin und Celle. Was ist dort genau los gewesen?
Ja, 2 Aufsteiger letztendlich. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel, wonach es erst gar nicht aussah. Also zur Halbzeit hat Berlin mit 5 Toren geführt. Das war das, was man eigentlich auch angesichts der zur Verfügung stehenden Kader mehr oder weniger erwartet hatte. Berlin hat sich so einen 8:1 Lauf zu Beginn erspielt und das Ganze dann irgendwo verteidigt bis in der ersten Halbzeit. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit kam dann Celle auf einmal schnell ran, war beim 18:16 schon in Schlagdistanz und hatte dann hinterher sogar mit einem Tor vorne gelegen. Also durch einen 3-0-Lauf stand es auf einmal 24:25 aus Sicht von Berlin. Und da hatte man wirklich dann Glück, dass man wirklich praktisch mit dem Schlusspfiff dann doch noch durch Laura Steinbach mit einem direkt verwandelten Freiwurftreffer ins Viertelfinale einzog und nicht in die Verlängerung musste.
Bitter auf jeden Fall für Celle, dass man da so knapp dran war am Einzug in die nächste Runde und dann dennoch gescheitert ist. Sieht man ja nicht häufig, gerade bei den Frauen, so einen direkten Freiwurf, der dann noch verwandelt wird. Dann wollen wir mal auf die anderen Ergebnisse schauen und da sehe ich, Herrenberg hat gespielt gegen Buxtehude, beziehungsweise sollte spielen, wurde aber nicht ausgetragen. Kannst du uns da kurz erklären, was da vorgefallen ist, warum es da nicht zum Spiel gekommen ist im Endeffekt?
Ja, Herrenberg, da greifen die eigenen Gesetze des Pokals, die man ja oft zitiert. Die Mannschaft hat sehr, sehr große personelle Probleme und während man in der Liga jetzt hingehen kann und sagen kann, wir setzen Spielerinnen aus unserer zweiten Mannschaft ein, geht das im DAB-Pokal nicht, weil die Spielerinnen der zweiten Mannschaft schon im Landespokal aktiv sind und deswegen für den DAB-Pokal nicht mehr spielberechtigt waren.
Das ist natürlich immens ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, dass man da eventuell keine Ausnahmeregelung finden konnte, denn sportlich ist es doch immer wieder schöner. Buxtehude konnte sich die lange Fahrt sparen oder waren die da schon auf dem Weg dahin? Weißt du das zufällig?
Nee, die Ankündigung oder die Entscheidung fiel viel rechtzeitig. Also von daher konnte sich der Buxtehuder SV die Anreise sparen. Man hat keine Kosten letztendlich verursacht. Es ist ja auch im Pokal so, dass die Nettoeinnahmen geteilt werden. Also von daher, wenn jetzt die Halle nicht ausverkauft gewesen wäre, was vielleicht der Fall gewesen wäre, dann ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass man bei einem Spiel Erstligist gegen Zweitligist mit einem Gewinn rausgeht.
Allerdings muss man auch dazu sagen, es wäre eine lange Reise gewesen. Also für alle die nicht wissen, wo Herrenberg liegt, das ist, glaube ich, da Stuttgart, Tübingen, die Ecke ungefähr. Und von der Nähe Hamburg ist das natürlich schon ein ordentlicher Trip. Ja, was haben wir noch? Wo können wir noch drüber sprechen? Und zwar können wir darüber sprechen, dass wir in der Handball-Bundesliga der Männer natürlich mehr oder weniger klar wissen, wer dort die bestimmenden Teams sind. Wobei, bevor ich es jetzt vergesse, wollte ich noch kurz gucken, wer alles im DHB-Pokal der Frauen noch mit dabei ist. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Also, wir haben dann noch den HC Leipzig und Union Halle Neustadt, hatte ich schon gesagt, TuS Metzingen, VfL Oldenburg, Bayer Leverkusen, Füchse hatten wir gerade schon angesprochen und Buxte. Und der Thüringer HC hat sich auch durchgesetzt. Wird das Final Four wieder in Leipzig stattfinden, wie im letzten Jahr?
Ja, das wird sich noch herausstellen müssen, weil letztendlich ein Final Four-Teilnehmer dieses Turnier ausrichten darf. Man muss dann mal abwarten, wie die Auslosung ist. Also es sind ja letztendlich die besten 7 Mannschaften der aktuellen Tabelle für dieses Viertelfinale qualifiziert. Jeder will natürlich Halle Neustadt haben und von daher haben wir aber ansonsten 3 wirklich sehr, sehr spannende Duelle, die uns da in Tausch stehen und von daher wird man sehen müssen, ob sich der HC Leipzig überhaupt für dieses Final Four qualifiziert. Wenn sie das tun, sind sie mit Sicherheit ein Kandidat auf die Ausrichtung. Ansonsten, Berlin wäre vielleicht auch ein schöner Spielort für ein Final Four. Oldenburg hat eine sehr gute Halle. Das wird man dann sehen müssen, wer es letztendlich ausgeht.
Da kommen wir jetzt abschließend zu dem Thema, wo ich eben schon drauf hinaus wollte, nämlich die zweite Liga der Männer. Dort wurden ja auch wieder einige Spiele absolviert und mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass 2 Teams dem Rest der Liga irgendwie überlegen zu sein scheinen, nämlich der SCDHFK Leipzig und die DJK Rimpa. Bei Leipzig hätte man das sicherlich so erwartet. Rimpa, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das eine absolute Überraschung ist. Wer sind denn für dich momentan dahinter die Kandidaten, wo du sagen würdest, das ist am ehesten das Team, das dann am Ende den 3. Platz belegen wird?
Naja, also ich glaube noch nicht, dass die DJK Rimpa am Ende auch in die erste Liga aufsteigen wird. Das kann ich mir im Moment noch nicht so vorstellen.
Warum?
Ja, weil der Etat ist nun mal sehr klein, den man in Rimpa fährt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem Etat dann wirklich mal sagt, wir gehen jetzt in die erste Liga hoch. Und das käme zu früh, glaube ich. Das Umfeld ist da noch nicht reif für. Deswegen, irgendwann wird die Belastung auch durchschlagen und dann kommt so ein gewisser Negativtrend einfach mal rein. Dann verliert man in dieser ausgeglichenen zweiten Liga auf einmal 3-4 Spiele in Folge und dann hängt man irgendwo im Mittelfeld fest. Und von daher, ich glaube nicht, dass das auf die lange Distanz von 38 Spieltagen wirklich reichen wird. Mag natürlich sein, wir hatten solche Fälle mal in der Fußball-Bundesliga mit einem Meister Kaiserslautern, dass Mannschaften hochkommen, aber zum Beispiel, ja, wenn man jetzt einen Aufsteiger wie Coburg hat eigentlich eine höhere Qualität im Kader, Großwallstadt verfügt über einen sehr, sehr guten Kader, Bittenfeld und da glaube ich, dass diese drei dann am Ende mit Leipzig um den Aufstieg kämpfen werden.
Bei Leipzig würdest du aber schon sagen, dass das im Prinzip nicht ein Selbstläufer wird, aber dass es schon eine große Enttäuschung wäre, wenn sie am Ende nicht einen der ersten drei Plätze belegen würden.
Ja, ich kenne ja Christian Prokop noch aus seiner Zeit in Essen und der betont natürlich immer wieder, dass der Aufstieg dieses Jahr noch nicht das große Ziel ist, sondern dass man das erst zum Ende des nächsten Jahres eigentlich als großes Ziel hat, wenn dann sein Vertrag ausläuft. Aber natürlich würden die es auch nehmen, wenn es jetzt kommt. Das hätten sie letzte Saison auch schon gemacht. Aber jeder hat eigentlich Leipzig auch vorne gesehen im Vorfeld der Saison. Das gleiche gilt für Großwallstadt auch. Und Bittenfeld war auch immer mit in der Verlosung dabei. Also von daher, das sind so die drei Top-Favoriten. Coburg hat vor allem die Heimstärke mit dem besten Zuschauerschnitt der Liga. Sehr erfahrene Spielern wie einem Jiří Vitek oder auch Stochel, die ja auch mal beide beim BHC waren. Also von daher, das ist, glaube ich, schon eine andere Qualität. Rimpa kommt über diese mannschaftliche Geschlossenheit und das ist eine sehr, sehr schöne Story. Und dass diese Mannschaft da ja sich oben gerade festbeißt, aber wie gesagt, auf so eine lange Saison hin, praktisch ohne Profis, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so konstant dann die Saison spielt. Irgendwann kommt ein Einbruch und dann hat man mal 3-4 Niederlagen in Serie und dann fällt man irgendwo ins Mittelfeld zurück.
Vielleicht können sie es ja irgendwie schaffen. Ich bin sehr gespannt. Sie haben ja schon einige knappe Siege auch dabei gehabt. Ist ja häufig so, dass solche Mannschaften dann, ja, vielleicht solche Spiele dann auch mal abgeben im weiteren Saisonverlauf, wo es dann spannend wird und man, vielleicht mal die eine oder andere Auswechslung auch vornimmt, die man sich sonst hätte sparen können, weil es eventuell besser ist für den Verein, nicht aufzusteigen. Aber das lasse ich jetzt mal so da stehen im Raum. Da kann sich jeder seine Meinung zu bilden. Das soll es gewesen sein mit unserem Experten-Talk, aber die Jubiläumsfolge ist natürlich noch nicht beendet. Gleich haben wir noch Theo Storm für euch, den Geschäftsführer des THW Kiel. Es gab einige Hörer, die Fragen gestellt haben, die ich gleich an Theo Storm weiterleiten werde. Also man sollte auf jeden Fall dranbleiben, es wird sich lohnen. Nach der Expertenrunde sind wir angekommen bei unserem Interview der Woche und für die große Jubiläumssendung haben wir uns nicht lumpen lassen und einen Wunsch der Hörer erfüllt. Deswegen begrüße ich den Geschäftsführer des THW Kiel bei mir recht herzlich, Theo Storm. Moin moin nach Kiel.
Moin moin, aus Kiel.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Hörer von Kreisab waren maßgeblich an der Auswahl des Interviewgastes beteiligt. Dafür erstmal herzlichen Dank und danke natürlich, dass das auch zeitlich geklappt hat. Und wie das hier schon Tradition ist, kann man uns ja auch Fragen zukommen lassen und mit den Fragen der Hörer wollen wir dann auch direkt loslegen. Wie sieht es denn aktuell mit dem Arbeitsalltag so aus, gerade wenn man auch bedenkt, dass man ja nebenbei auch noch einen Umzug zu bewältigen hat?
Ja, den Umzug muss meine Frau machen, sage ich mal so ganz salopp. Nee, wir haben das ja einigermaßen gut vorbereiten können da unten in Heidelberg und da haben uns auch viele nette Menschen geholfen. Und jetzt sind wir so in den letzten Zügen und das neue Zuhause wird noch renoviert und nächste Woche findet dann auch der letzte Teil statt und dann werden die Möbel hier hochgefahren. Aber wie gesagt, da ist maßgeblich meine Frau, der ich auch sehr zu Dank verpflichtet bin, dass sie mich hier in Ruhe arbeiten lässt. Die organisiert das alles und macht das sehr gut.
Kommt man da trotzdem irgendwie an seine Belastungsgrenzen?
Also das werden viele Menschen in ihren Berufen, also ich denke, dass das gerade bei uns, wo eben vieles auch messbar ist und von Sieg und Niederlage immer wieder abhängig ist, das wird ja jedes Wochenende wieder erneut geprüft, ob wir alles gut machen und dann sind wir natürlich auch von den sportlichen Ergebnissen abhängig, zumindest mal die Stimmungslage im Umfeld und auch ein bisschen auf der Geschäftsstelle. Wenn man Spiele gewinnt, dann ist die Stimmung immer gut. Die letzten beiden haben wir toll gespielt, sowohl zu Hause gegen Magdeburg als auch jetzt zuletzt beim Bergischen HC. Und klar ist das auch gerade zu Anfang jetzt auch für mich viel, weil ich mich in vieles einlesen muss, viele Menschen neu kennenlerne oder wieder treffe und all das geht eben halt immer nur 24 Stunden lang. Aber trotzdem, ich fühle mich sehr wohl dabei.
Jetzt haben einige der Hörer auch schon viele Fragen vorbereitet, was die nächste Zukunft angeht, was eventuelle Maßnahmen angeht, die man dann als Geschäftsführer einleitet. Zum Beispiel, was auch die Zuschauerzahlen angeht bei den Champions-League-Heimspielen. Jetzt stand wohl in den Kieler Nachrichten, die ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht abonniert habe, mir sei es verziehen, dass Holstein Kiel ja in der Stadt viel präsenter ist als der THW Kiel. Was kann man denn dahingehend tun, ganz konkret, um zu sagen, okay, der THW, der muss eigentlich ja als das sportliche Aushängeschild der Stadt Kiel mehr Aufmerksamkeit generieren?
Ja, das kann man so oder so betrachten. Der THW Kiel ist natürlich das sportliche Aushängeschild und hier wurde auch in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht, wie schon immer. Also es ist, die Luft nach oben ist halt sehr dünn und mir ist nur aufgefallen, dass sich Holstein Kiel, seitdem ich hier nicht mehr zugegen war, so oft sehr gut entwickelt hat. Und das war sicherlich aber auch notwendig. Da haben viele Leute im Umfeld gute Arbeit geleistet und das muss man auch mal anerkennen. Also das ist jetzt nicht Schlimmes dabei. Aber das hat jetzt mit uns selbst, mit dem THW Kiel, da wie gesagt, da kann man sich nicht so weit nach der Decke strecken. Die Bundesligaspiele sind ausverkauft und im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Vereinen haben wir hier, ich nenne jetzt mal nicht Luxusproblem, aber doch zumindest mal ein deutlich kleineres. Denn wir haben eine große Halle und eine große Arena mit der Sparkassenarena. Aber alle Vereine haben in der Champions League gerade in der Vorrunde Probleme mit dem Modus. Das Final Four ist nun mal in Köln. Das ist auch ein toller Event. Aber bisher war es dann gerade von den THW-Fans gelernt, dass man bis zum Halbfinale oder Finale das Ganze auch in Kiel erleben durfte. Aber wie gesagt, wir haben hier ein gutes Team auf der Geschäftsstelle und wir machen uns Gedanken, wie man der Entwicklung entgegenwirken kann, aber das ist jetzt kein Kiel-spezifisches Problem, das ist eher was überall zu bemerken ist und zwar noch deutlich stärker als hier in Kiel. Also die Zuschauerrückläufe im Handball sind viel immenser an anderen Orten und trotzdem arbeiten wir da dran und wäre den Anfängen, wie man so schön sagt. Also wir werden uns sicherlich Mühe geben, dass wir auch diese Spiele außerhalb der Bundesliga vor einem großen Publikum spielen können.
Kann man trotzdem die vorhandenen Möglichkeiten, die halt auch durchaus in Ordnung sind, muss man ja auch dazu sagen, kann man die eventuell noch ein bisschen besser ausnutzen? Was kann man da verfeinern vielleicht, was Marketing, Öffentlichkeitsarbeit angeht? Es wurde ja zum Beispiel auch eine neue Internetseite online gestellt und da gab es ja auch im THW-Forum durchaus die ein oder andere, sag mal, kritische Stimme.
Ja, also immer so, wenn man was ändert, muss man auch mit Kritik leben können. Und wenn man etwas macht, macht man auch mal irgendwas gut und vielleicht auch manchmal nicht ganz so gut. Aber diese Internetseite ist ja optisch ja schon mal sicherlich sehr, sehr gelungen. Und natürlich kann man auch an den redaktionellen Inhalten oder an einigen Dingen, aber das wird nicht alles an einem Tag erfunden und nicht alles an einem Tag erstellt, sondern das braucht auch seine Zeit. Das muss sich entwickeln. Und für nichts anderes sind wir da. Wenn Fans Kritik äußern, dann ist das ihr gutes Recht. Und das hilft uns aber auch, Dinge zu verbessern. So muss man damit umgehen. Und wir nehmen das ja auch wahr. Und wenn das konstruktiv ist, dann versuchen wir daran zu arbeiten. Und nichts anderes tun wir. Dafür sind wir auch angestellt hier.
Und wie gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht zu sagen, man geht vielleicht noch ein bisschen näher an die Fans ran? Gibt es zum Beispiel regelmäßige Fanclub-Treffen? Ist sowas auch auf der Tagesordnung, dass man als Geschäftsführer dann hingeht und sagt, okay, wir haben da vielleicht mehrere Fanclubs, da setze ich mich mal mit den Verantwortlichen zusammen, spreche mal mit denen, was denen so auf dem Herzen liegt?
Ja, das ist ganz wichtig, dass die Kommunikation funktioniert. Nicht nur durch den Geschäftsführer, sondern auch durch andere Mitarbeiter, wie den Pressesprecher oder das Marketing. Also, wie gesagt, es gibt hier zwei große Fanclubs, die Zebrasporten und Schwarz und Weiß. Und ich habe mich ja auch mit Vertretern und mit dem Vorstand dieser beiden Fanclubs getroffen. Für die war es auch nicht einfach, mal eben so auf mich zuzugehen und hier jemanden, der bisher den THW gejagt hat, dann als einen der ihren zu begrüßen. Aber ich denke, dass sich das entwickelt und man auch aus diesen Gesprächen gelernt und gemerkt hat, dass wir eigentlich nur ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen, dass der THW immer vorne ist und dass alle daran Freude haben. Und die Fans sind ja so das Herzstück dieses Clubs und auch die Sponsoren sind irgendwo Fans, wenn man es gut macht und sich alle wohlfühlen. Insofern, Kommunikation ist auch in diesem Lebensbereich sehr wichtig, vor allen Dingen eine offene Kommunikation. Und nichts anderes versuche ich mit den Fans zu leben und ich denke, wir sind darauf einen guten Weg.
Was die Fans auch sehr interessiert hat, ist, was die Sponsorenlandschaft betrifft, die Frage, wie man sich da so die Zukunft denn vorstellt. Denn gerade durch den Wegfall bzw. die Reduzierung des Sponsorings durch Provinzial entsteht da ja eine Lücke. Das ist ja augenscheinlich, das braucht man ja da auch nicht wegdiskutieren. Gibt es da eventuell Planungen auch zu sagen, den THW Kiel, den öffnet man vielleicht auch mal für überregionale Sponsoren, also Sponsoren, die landesweit auch bekannt sind? Oder ist das eher, dass man denkt, gut, wir wollen eigentlich ein regionales Produkt sein, das trotzdem überregional bekannt ist?
Zunächst mal muss man generell sagen, dass sich der Profisport und auch die Anforderungen von Kunden weiterentwickelt hat. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man sich irgendwo trifft und dann auf dem Bierdeckel irgendwas vereinbart. Das ist alles messbar und eine Gesamtentwicklung eines Sports, von dem wir sicherlich das Aushängeschild in Deutschland sind, kann man auch nicht mal eben so stoppen, wenn andere Sportarten sich vielleicht ein Stück weit schneller entwickeln. Da müssen alle im Handball arbeiten. Da gehören Maßnahmen dazu. Ich sage jetzt mal wieder, auch wenn ich schon mal gesagt habe, der Tag des Handballs hat sicherlich Leuchtturmcharakter gehabt in diesem Jahr. Und solche Themen, die können wir alle nur gemeinsam stemmen. Hier in Kiel, Provinzial, THW Kiel, ich glaube, so eine lange Partnerschaft über 30 Jahre im Profisport, weiß nicht, ob es das irgendwo noch mal gibt, aber das hat sicherlich ist was ganz, ganz Besonderes. Und wichtig ist auch das Signal der Provinzial, dass man weiterhin mit dem THW geht. Und man hat ein bisschen die Struktur verändert und wird deswegen sich auch ein Stück weit zurückstellen. Das ist auch ihr gutes Recht und wir freuen uns einfach darauf, dass es weitergeht. Aber dass wir nationale Sponsoren auch für uns, sagen wir, wir müssen uns denen gegenüber interessant machen, das ist klar. Also das geht gar nicht anders bei den gestiegenen Ansprüchen. Das ist die Etats im Profisport haben sich entsprechend entwickelt. Aus dem Fernsehtopf gibt es für die Clubs nichts. Und wir haben hier noch eine breite Basis, eine sehr, sehr breite Basis. Und diese Dauerkartensituation ist für uns ein Riesenplus. Das müssen wir pflegen und gleichzeitig müssen wir international und national uns auf den Weg machen. Und all das werden wir versuchen umzusetzen.
Nun sind ja da die Zeichen auf Erfolg beim THW Kiel relativ gut, denn man hat ein bisschen was an Etat-Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Jetzt hat ein Hörer geschrieben, ich würde gerne wissen, wie viel Etat der THW denn Vorsprung hat auf seinen nächsten Konkurrenten. Das müsste Theo Storm doch eigentlich ganz gut wissen. Bei mir schwirren im Kopf 10 Millionen Euro beim THW rum und bei den Rhein-Neckar-Löwen grob 6,5. Im Prinzip, er hat das dann verglichen, als wäre Michael Zorc von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewesen. Wie war denn dann die Situation? Ich meine, viele sprechen dann ja auch immer von diesem Insiderwissen. Wie sensibel ist man dann auch mit sich selbst? Und wie geht man dann mit so einer Situation im Generellen um? Da gab es ja auch viel Kritik von den Fans. Da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass das sicherlich für einen persönlich dann nicht immer einfach gewesen ist in dem Zeitraum.
Nein, aber wir sind dafür auch im Profisport. Also es geht ja auch für Spieler, die schießen heute Tore für oder werfen Tore für den THW Kiel und haben das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch für einen anderen Club sicherlich mit der gleichen Leidenschaft getan. Das muss man lernen, damit muss man umgehen können, wie auch mit Kritik. Da muss man einen Weg für sich selbst finden. Persönlich nehmen sollte man vieles ohnehin nicht zu sehr, aber man muss halt loyal gegenüber seinem Arbeitgeber sein. Und auch gerade deswegen werde ich zu Etatzahlen links und rechts sicherlich nichts sagen. Aber ich denke mal, beide Vereine zählen zu den Vereinen, die zu Recht da oben stehen, weil sie eben auch gut arbeiten. Und damit kann man das eigentlich auch so stehen lassen. Also man kann jetzt nicht vom Glück sprechen, dass diese beiden Vereine da oben stehen, weil je mehr man arbeitet, desto mehr Glück hat man. Und das gilt sicherlich für diese beiden Vereine.
Wo Sie jetzt Arbeit schon angesprochen haben, wie ist denn das Arbeitsklima mit dem neuen Ligachef Uwe Schwenker? Hat man da schon gemeinsame Ideen entwickelt zum Wohle des deutschen Handballs? Gibt es da irgendwie auch positive Reibungspunkte, was das angeht?
Ja, natürlich gibt es da positive Themen, weil Uwe ist in vielen Ansichten sicherlich nicht weit von mir entfernt. Sind sicherlich andere Typen, aber insgesamt ist Uwe jemand, der schon immer über den Tellerrand geblickt hat und der schon immer für den Handball insgesamt unterwegs war. Und deswegen ist er da an der Stelle, an der er jetzt ist, als Liga-Chef und als Liga-Präsident sicherlich ein Gewinn für den Handball. Und ich habe ihm ja auch gesagt, ich unterstütze ihn. Und für mich ist wichtig, dass der Handball nach vorne kommt. Und insofern wird es sicherlich auch Dinge geben, die man gemeinsam angeht für den Handball.
Wie regelmäßig tauscht man sich da aus eigentlich?
Es gibt ja Ligatagungen und wenn man was zu sagen hat, kann man sich zu Wort melden. Und das eine oder andere Mal habe ich das auch schon getan.
Und eine Frage dann zum Abschluss noch, was die Hörer angeht. Seine bessere TV-Vermarktung des THW in Schweden fände ich auch interessant als Thema, hat ein Hörer geschrieben. Ist das was, worüber man nachdenkt, dass man sagt, ja, vielleicht müssen wir uns auch mal orientieren ins Ausland, um unsere Marke noch besser zu präsentieren?
Ja, ich glaube ohnehin, dass sich der TV-Markt auch so ein Stück weit, gerade was unsere Sportart betrifft, Richtung Internet bewegt. Und da ist ja sowieso alles dann multi-international. Und dieses, dass man das auch zeitlos, man geht ja heute nicht mehr, man richtet seinen Tag nicht nach dem Fernsehprogramm, sondern man zieht sich ja oft Dinge, wenn man die Zeit dafür hat. Und klar ist Sport live zum aktuellen Live-Zeitpunkt immer noch mal wieder was anderes als in einer Wiederholung. Aber ich sag mal jetzt, ich habe mir jetzt keine Gedanken zu Schweden gemacht. Es gibt sicherlich auch Fans der Bundesliga in Schweden, gerade weil hier auch viele schwedische Spieler unterwegs sind in unserer Liga. Aber ich glaube, das ist ein Internetthema.
Also wurde das Langscheid-Lehrbuch für Schwedisch für Anfänger noch nicht bestellt?
Das noch nicht. Ne?
Gut, also dann wollen wir in der Zwischenzeit, wenn wir das in Auftrag geben und das Buch bestellen, ein wenig durchatmen und gleich sind wir dann wieder zurück mit ein paar weiteren Themen hier mit Theo Storm bei Kreisab. Theo Storm ist bei uns zu Gast immer noch, der Geschäftsführer des Branchenprimus THW Kiel. Und gerade in der kurzen Pause hat er gesagt, wir haben ja eigentlich auch noch ein ganz interessantes Buch, das der geschätzte Kollege Erik Eggers geschrieben hat, der letzte Woche bei uns zu Gast war. Das ist was, was sich eigentlich jeder Handballfan mal angucken kann, oder? Also nicht nur das Schwedischbuch, sondern auch im Geschichtsbuch sozusagen des THW Kiel gibt es einige ganz interessante Dinge.
Ich denke mal jetzt gerade in der Weihnachtszeit sicherlich ein interessantes Weihnachtsgeschenk. Das hat er ja mit dem Kollegen Wolf Barmann hier aus Kiel geschrieben und da steht wirklich alles drin, wenn ich das so richtig mal überblickt habe, was mir da so mitgeteilt wurde. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Lektüre für die Weihnachtstage. Nicht nur dafür, sondern überhaupt für jeden Handballfan, glaube ich.
Generell, sowas würde man sich vielleicht auch mal über die Handball-Bundesliga wünschen, oder? So ein Kicker-Almanach sozusagen für den Handball.
Ja, warum nicht? Aber jetzt haben wir erstmal das Buch Die Zebras. Ich bin erstmal froh, dass wir hier zuerst mit dem Buch kommen, bevor die Bundesliga kommt.
Mal gucken, wann die Bundesliga dann nachzieht. Ja, wie weit denkt man denn übrigens als Geschäftsführer voraus, was Spielerverpflichtungen angeht? Geht das teilweise über ein, zwei Jahre weit hinaus? Jetzt mal ein konkretes Beispiel aus der Luft gegriffen. Der Philipp Biecher ist jetzt auch nicht mehr 25. Denkt man dann, okay, ich muss jetzt nächstes Jahr so einen Spieler ersetzen, in 2 Jahren, in 3 Jahren? Wie weit denkt man da im Voraus?
Ja, also das kommt ja auch immer auf die Marktsituation drauf an, aber ich habe das immer so gehalten, dass ich auch mit Kontaktpersonen zusammenarbeite, die gerade im Bereich jüngere Spieler oder Talente im Markt unterwegs sind und die sie eben nicht nur mal bei einem Spiel oder bei einer WM sehen, wo sie dann vielleicht mal eine gute Woche haben, sondern die diese Spieler über einen langen Zeitraum beobachten. Und da muss ja vieles passen. Kopf und Körper müssen entwickelbar sein. Und insofern muss man sowas langfristig angehen und auch vor allen Dingen langfristig beobachten. Das tun wir sicherlich auch auf der Position Philipp Biecher. Ich hoffe, dass der noch ganz, ganz lange für uns spielt, weil er eben nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein Anführer ist und ein toller Mensch. Aber natürlich muss man auch an die Zeit danach denken. Und das kann man eigentlich nicht frühzeitig genug tun.
Also um Gottes Willen, wir wollen jetzt hier nicht Philipp Biecher absägen, so war es nicht gemeint, ja. Aber nur das als Beispiel mal zu nennen, wie das dann ungefähr funktioniert.
Es gibt keine Jungen und Alten, die gibt es sicherlich auch, aber es gibt nur gute und schlechte Spieler und dass Philipp Biecher ein richtig guter Spieler ist, darüber wollen wir glaube ich nicht reden.
Zitat stammt von?
Ich kann es nicht sagen.
Otto Rehhagel.
Otto Rehhagel, ne, siehst du mal.
Genau. Scoutet man dann übrigens Spieler auch selbst, was ja im Fußball eher unüblich ist? Da hat man ja so ein großes Repertoire an Scouts über die ganze Welt verteilt. Das ist sicherlich im Handball nicht so. Aber fährt man dann auch mal zu einem Spieler hin, guckt sich den in der Halle an? Oder ist das heutzutage gar nicht mehr gang und gäbe, dass man einfach dann immer Videos bekommt und mehr oder weniger zu Hause dann sitzt oder im Büro, um sich die Spieler dann anzusehen?
Ja, in erster Linie ist ja erstmal wichtig, dass auch unsere Trainer da einen guten Überblick haben. Und das muss man alles neben dem Tagesgeschäft machen. Und das bedeutet ja alle 3 Tage ein Spiel gewinnen. Und natürlich schaue ich mir auch immer mal wieder was an. Aber insgesamt muss ich mich auch ein Stück weit auf mein Netzwerk und auf meine Mitarbeiter im sportlichen Bereich verlassen können. Und wir müssen da als Team uns diesen Aufgaben widmen. Und dann kommt man auch meistens zur richtigen Lösung. Und ja, dass man hier in Kiel oft zu den richtigen Lösungen gefunden hat, das sieht man ja daran, dass der Verein so erfolgreich ist. Dass es in dieser Liga insgesamt schwierig ist, in einer Spitzenmannschaft als junger Spieler Fuß zu fassen oder Hand an den Ball zu bekommen, das liegt ja auch an der hohen Qualität. Denn es ist sicherlich schwieriger beim THW Kiel Einsatzzeiten zu kriegen als in der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen muss man auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Der junge Spieler muss sich körperlich auch erstmal so weit entwickeln, dass er nicht gegen irgend so einen riesigen Menschen wie Philipp Biecher läuft und sich fürchterlich wehtut. Und das ist im Fußball natürlich anders. Da muss man nicht in die Gewichtsklassen. Und all das ist deswegen immer ein bisschen später, als man sich das vielleicht auch im Handball wünscht. Aber das ist manchmal physisch auch gar nicht möglich.
Was können wir denn da eventuell von anderen Ligen lernen? Also in Frankreich beispielsweise gibt es ja sehr, sehr viele junge Spieler, die leicht herangeführt werden, beziehungsweise leichter, als das in der Bundesliga der Fall ist. Ist man da vielleicht auch ein bisschen geblendet in Deutschland, dass man denkt, nur weil wir die stärkste Liga der Welt haben, müssen wir auch die stärkste Nationalmannschaft haben?
Ich glaube, die Spitzenmannschaften in Frankreich sind nicht unbedingt weit von uns entfernt. Vielleicht ist eine Mannschaft wie Paris auch mittlerweile an den meisten hier vorbei. Aber insgesamt legt man dort doch sehr viel Wert auf individuelle Ausbildung. Da wird jetzt nicht immer nur um Hütchen rumgeturnt. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass man das in Deutschland alles falsch macht, aber es wird sehr viel Wert hier auf taktische Ausbildung gelegt. Und Ich habe mal so mitbekommen, als ich mich auch mal mit Trainern in Frankreich unterhalten habe, dass man dort auch sehr auf die physische Ausbildung wert legt, die individuelle. Und auch mein alter Kumpel Nikola Jakobsen, jetzt Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen, mir auch einfach mal mitgegeben, guck mal, wir machen in Dänemark so viel Wurfrepertoire gleich zu Anfang und so viel Einzeltraining, das vermisse ich teilweise in manch anderem Land, unter anderem in Deutschland. Und ich glaube, die Franzosen haben einfach physisch sehr starke Spieler im Einzelbereich entwickelt. Akambri, Karabatic und wie sie alle heißen. Das sind schon ganz schöne Klötze, auch in jungen Jahren.
Fängst du da vielleicht schon damit an, bei so Kleinigkeiten in Deutschland, dass man eigentlich in den Schulhallen gar keinen Harz benutzen darf? Wenn Sie jetzt eben angesprochen haben, Nikola Jakobsen sagt, wir lernen schon in jungen Jahren, übrigens mal eben so nebenbei 10, 20 Wurfvarianten so ungefähr nach dem Motto?
Ja, auch der Ball ist im Jugendbereich dort kleiner, ne? Also es gibt verschiedene Themen, wie man, also wenn ich einem jungen Mädchen so einen riesigen Ball in die Hand drückt, dann ist der Dreher sicherlich schwierig, ne? Und wenn man dann auch noch die Klebe untersagt, dann wird es noch schwieriger. Also klar, das sind alles Dinge, da kann man sicherlich mal drüber nachdenken, was besser geht. Aber wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht jetzt von oben den ganzen großen Schlaumeier spielen, weil das ist gar nicht mein Bereich. Aber das sind einfach Dinge, die mir auch teilweise auffallen.
Dann kommen wir mal vom Thema sportlich zum Thema Vermarktung. Was kann denn der Handball in Deutschland von der Vermarktung im Fußball oder vielleicht auch in der Basketball-Bundesliga lernen, die in den letzten Jahren ja so ein bisschen am Handball vorbeigezogen ist?
Ja, also die Basketballliga hat natürlich einen Schub bekommen durch Bayern München. Ich will jetzt nicht alles in diese Richtung schieben, aber medial hat das sicherlich sehr geholfen, wenn auf einmal Bayern München auch Basketball spielt und wenn Bastian Schweinsteiger und Uli Hoeneß im Publikum sitzen. Das sind alles Dinge, die heute in der Medienlandschaft ja einen großen Platz finden. Und trotzdem würde ich mal sagen, dass wir mit dem Handball in der komplett noch unseren Stellenwert halten konnten, aber wir müssen etwas tun und wir müssen sicherlich ein bisschen frischer daherkommen und müssen nicht das Spiel verändern, aber es gibt Dinge, die wir auf den Weg bringen müssen, gemeinsam. Man darf sich nicht immer untereinander streiten, sondern da muss auch ein bisschen mehr Einheit geboten sein, wenn es um die Sache geht. Und wir brauchen alle Budget, wir brauchen alle Medien, wir brauchen Medienzeiten und da ist sicherlich einiges gemeinsam auf den Weg zu bringen. Also ich komme da wieder zum Tag des Handballs, auch wenn ich schon gesagt habe, aber das war ein Thema, da hat man ja gemerkt, auf einmal von der Breite bis zur Spitze haben alle irgendwo zusammengearbeitet und schon hatten wir auch, einen riesen Aufschlag. Ne? Und da haben auch andere Sportarten hingeschaut und da haben vor allen Dingen auch Sponsoren hingeschaut.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir im Handball weiterhin solche medialen Großevents veranstalten könnten. Ich möchte noch mal ein bisschen von der allgemeinen Geschichte auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Stand denn eigentlich bereits während der eigenen Karriere fest, dass die berufliche Zukunft im Handball liegen soll?
Nee, das war eigentlich ein reiner Zufall. Also ich glaube, in den Ursprung ist damals mein alter Freund Willi Holdorf auf mich zugekommen, der hier ja beim THW im Umfeld auch dabei ist und viele Jahre den Verein auch als Gesellschafter begleitet hat immer. Und der hat mich damals gefragt, Theo, du musst hier so ein bisschen mit dem Marketing machen, wir brauchen hier mal so ein bisschen was. Und da hatte ich aufgehört, Handball zu spielen, habe mich eigentlich immer in Richtung Werbeagentur orientiert, weil das hat mir einfach immer viel Spaß gemacht und ich denke, das hat mir auch ganz gut gelegen. Und ja, dann habe ich damit irgendwann mal angefangen und da ging es nicht nur um die Idee, da musste man auch die Bande selbst mal antackern oder aufkleben. Also eigentlich so von der Straße und von der Pike auf alles gelernt und sich dann immer weiterentwickelt und dann war es irgendwann mal so weit, dass ein Club und dann eben Flensburg gefragt hat, willst du nicht bei uns auch mal den Geschäftsführer machen? Und ja, dann habe ich das gewagt und habe es gemacht und ja, und nun bin ich hier wieder in Kiel.
Ist doch, glaube ich, ganz erfolgreich gelaufen. Wie wichtig ist es denn, nah an der Mannschaft zu sein? Oder muss man auch mal auf Distanz gehen? Und wird es in dem Zusammenhang in absehbarer Zeit im Handball darauf hinauslaufen, dass man einen Sportdirektor hat, der nur für den einen Teil verantwortlich ist und einen Geschäftsführer, der sich nur um die Finanzen kümmert? Ein bisschen ist die Tendenz ja schon zu erkennen.
Also mit mir eher nicht, weil ich möchte und glaube auch, dass es besser ist, wenn ein Geschäftsführer beide Bereiche abdecken kann. Das ist natürlich gut, wenn er selbst aus dem Handball kommt und diesen Stallgeruch hat. Dadurch entsteht Akzeptanz und man kann sich auch gut mit dem Trainer matchen. Insgesamt ist es erstmal aber sehr wichtig, dass man einen Trainer hat, der genau weiß, was er will. Und dann braucht man auch keinen Sportdirektor, weil der steht dann irgendwie immer so dazwischen. Und na klar, im Fußball, da ist viel Geld unterwegs, da kann man sich sicher auch mehrere Köpfe leisten. Aber ob das jetzt immer unbedingt sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht so. Ne? Meistens sind Sportdirektoren ja ehemalige Fußballprofis. Vielleicht fehlt da das betriebswirtschaftliche Know-how, ich kann es jetzt nicht sagen. Aber im Handball glaube ich, muss das nicht unbedingt sein. Und wie gesagt, das Entscheidende ist einfach, und das haben wir hier, wir haben mit Alfred Gislason ganz klar den Mann, der im Sport die Verantwortung trägt und dementsprechend auch der Richtige ist, um Entscheidungen maßgeblich mit auf den Weg zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass die Entwicklung eher so ist, Geschäftsführer für beide Bereiche plus Trainer. Und das sind die beiden, die in der Verantwortung stehen.
Ändert sich übrigens auch die Arbeitsweise, je nachdem, mit welchem Grundcharakter der Menschen man in Norddeutschland im Vergleich zu Süddeutschland arbeitet? Muss man teilweise vielleicht sensibler sein? Muss man direkter sein, je nachdem, wo man aktiv ist als Geschäftsführer?
Also insgesamt, sagen wir, die Arbeit ist nicht unbedingt anders. Sie ist, ich sag mal, hier oben ist sie halt einfach nur ohne Dialekt. Aber ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Es sind die gleichen Sorgen in der gleichen Sportart. Und der THW ist halt der erfolgreichste Verein mit einem gewissen Selbstverständnis. Die Rhein-Neckar-Löwen in den letzten Jahren waren eher so ein Angreifer und Newcomer, mittlerweile auch etabliert, denke ich. Aber klar, die Voraussetzungen einer modernen SAP-Arena sind dann vielleicht nochmal technisch etwas besser. Aber dieser Kultcharakter, den man hier in Kiel hat und dieses Flair, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Aber deswegen ändert sich der Geschäftsführer Thorsten Storm nicht. Also ich nehme die Aufgaben so, wie sie kommen. Und wichtig ist einfach, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Und das geht eben nur immer gemeinsam im Team. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich alleine kann hier gar nichts bewegen.
Jetzt haben viele Fans vor dem Wechsel von den Löwen zum THW Kiel gesagt, oh, das kann doch nicht sein, dass der da hingeht. Spielt sowas in der Entscheidungsfindung eine Rolle oder ist das irrelevant oder muss es vielleicht sogar irrelevant sein, wenn man so eine Entscheidung trifft für die eigene berufliche Zukunft?
Ja, eher andersrum. Für mich war eigentlich relevant, was die maßgeblichen Personen im Club sagen. Und da gab es Einstimmigkeit im Gremium, da gab es Einstimmigkeit oder da gab es ganz große Zustimmung, gerade von Alfred Gislason. Und ich habe mich auch mit Philipp Hiecher unterhalten. Ich habe mich auch mit maßgeblichen Sponsoren unterhalten und alle haben gesagt, wenn du kommst, das wäre klasse, das wäre super. Das würde uns helfen, wir würden uns alle freuen. So habe ich mich dann auch gefühlt, gutes Bauchgefühl gehabt selbst. Und dazu kommt natürlich, dass es hier meine Heimat ist. Und natürlich wusste ich, dass es trotzdem auch, sag mal, im Umfeld oder bei den Fans, sagen wir, auch andere Meinungen gibt. Das war auch nicht anders zu erwarten. Aber es liegt halt an meiner Arbeit, dass ich diese Fans und auch diese Anhänger des Clubs überzeuge. Und nicht mehr und nicht weniger. Wir machen das ja für die Fans. Wir machen das für die Sponsoren. Ich mache es ja nicht für mich selbst hier. Ich mache das als Angestellter des Clubs. Und da geht es nachher um Leistung. Und ich hoffe einfach, dass ich das gut hinbekomme. Und ja, dafür gibt es hier ein Team. Und ich führe dieses Team an. Und nicht mehr und nicht weniger.
Im Endeffekt muss man ja auch sagen, meistens heilt doch der sportliche Erfolg alle noch so kleinen Wunden, was das angeht. Dementsprechend sieht es, glaube ich, beim THW Kiel ganz gut aus. Ja, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Ich würde gerne mal wissen, welche Persönlichkeit, die man während seiner eigenen Zeit im Handball so getroffen hat oder während der Arbeit, war denn die, die am meisten Eindruck hinterlassen hat, menschlich gesehen?
Da gibt es so viele Persönlichkeiten, die ich getroffen habe. Ich finde gerade, der Handball hat tolle Typen da würde ich jetzt irgendjemandem Unrecht tun, wenn ich einen nennen würde. Also ich sag's mal anders, ich finde es toll, dass meine Familie diesen Weg so mitgeht und diesen Beruf so akzeptiert, weil er eben nicht nur ein paar Stunden, sondern doch irgendwie den ganzen Tag und eigentlich auch immer fortwährend einen mitnimmt und man beschäftigt sich damit. Also das ist kein normaler Beruf, sondern das ist so Leidenschaft und das kann man nicht trennen mit der Familie. Die muss das mitgehen und deswegen haben die mich eigentlich bislang sehr, sehr beeindruckt, dass sie mich ausgehalten haben.
Es ist ja auch, wie Sie gerade schon gesagt haben, immens zeitintensiv. Urlaub ist eher selten, weil das Handball ja kaum Pause macht. Wenn man dann Sommer hat ein bisschen, dann gibt es meistens schon die Planung für die neue Saison. Abschließend dann, wo wir jetzt dann mehr oder weniger am Ende unserer Sendung angekommen sind, gibt es einen Wunsch, den Sie haben für den Handball in Deutschland? Wenn Sie sich was wünschen könnten, was soll passieren, damit der Handball nochmal einen Schritt nach vorne macht? Nicht nur, was die Nationalmannschaft sportlich angeht, sondern die Marke Handball insgesamt in Deutschland.
Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass wir alle alles verkehrt machen, aber es gibt eben Dinge, wo wir müssen auf der Stelle treten, weil wir uns nicht zwischen Basis, Bundesliga, Nationalmannschaft so richtig sagen wir, vor den Kulissen einigen. Man kann sich hinten drin, kann man sich ja auch mal auf die Schnauze hauen und da muss man auch mal Tacheles reden, aber nach außen müssen wir halt geschlossen auftreten und da müssen wir ja den Amateuren helfen und genauso die Amateure den Profibereich stärken. Das gehört irgendwie alles zusammen, wenn eine Sportart einen gewissen Stellenwert in Deutschland annehmen muss und dazu muss der Kopf oben funktionieren und da sind wir aber mittlerweile auf einem sehr guten Weg und das gilt sowohl für den DHB als auch für die HBL aus meiner Sicht und Wahrnehmung und ja, wir als Geschäftsführer der Profiklubs werden da unterstützen, das gilt jedenfalls für mich.
Zumindest ist es in den letzten Monaten so gewesen, dass einiges geändert wurde, was die Strukturen angeht. Wir haben einen neuen Ligachef mit Uwe Schwenker, wir haben einen neuen DAB-Präsidenten mit Bernhard Bauer. Also zumindest ist das Feld gerichtet, was das angeht. Vielen Dank erstmal für die Zeit. Das muss ich ja auch sagen, so zwischen Umzug und einem Spiel nach dem anderen. Wir sind nämlich am Ende unserer 50. Sendung angelangt und wir haben natürlich noch das Quiz zum Abschluss. Die Frage in der Vorwoche möchte ich erstmal auflösen. Da wollte ich wissen, wie viele Medaillen konnte die deutsche Frauennationalmannschaft bisher bei Europameisterschaften gewinnen? Eine einzige war es leider nur, bei der Premiere 1994. Und da lag man im eigenen Land Dänemark im Finale und holte Silber. Es wird also mal wieder Zeit. Eine neue Frage gibt es natürlich auch. Und wir haben ja heute in unserem ersten Take sehr intensiv über die SG Flensburg-Handewitt gesprochen, die es in dieser Form ja erst seit 1990 gibt. Thorsten Storm wird es bestens wissen. Und seit dem Aufstieg in die erste Liga 1992 war man recht erfolgreich und ist mittlerweile auch Rekordvizemeister. Wie oft landete denn die SG insgesamt auf dem zweiten Platz? Wissen Sie es ganz spontan, ohne es zu verraten?
Oh nee, ich habe nicht mitgezählt, wenn ich ehrlich bin.
Okay, es waren wahrscheinlich aus Ihrer Sicht auch ein paar zu viele, zumindest als Sie noch in Flensburg aktiv waren. Aber ich kann so viel sagen, es sind einige zusammengekommen. Wer es weiß, der kann uns die Antwort natürlich gerne schicken, entweder über facebook.com/kreisab oder via twitter@kreisab.de. Das soll es dann gewesen sein mit der Jubiläumsfolge von Kreisab. Danke an alle, die mit dabei gewesen sind und bis nächste Woche.